Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Egal, welche Situation wir haben. Wenn es gut geht, wenn es schlecht geht, wenn es draußen die Sonne scheint oder stürmt. Danke, dass du unser Priester bist und dass du uns kennst und unsere Situation verstehst. Und dass du uns nicht loslässt. Danke dafür. Danke, dass wir jetzt dein Wort wieder hören dürfen. Öffne du unser Herz und unseren Geist, dass wir das verstehen und dass dein Wort Frucht bringen kann bei uns. Vielen Dank für alles Gute, was du uns schenkst und dass du uns ins neue Jahr gebracht hast. Amen.
Das haben wir ja immer bedacht. Wie sind wir richtig Christen? Der Jakobus ist praktisch. Und das ist kein Gegensatz zu anderen Stellen, ob Römerbrief oder Galaterbrief, das ergänzt sich ganz wunderbar. Das ist ja Gottes Gabe, dass wir in der Bibel das so haben, dass wir überall angesprochen sind. Und lassen Sie sich nie beeindrucken von irgendwelchen Leuten, die Ihnen ein Stück der Bibel madig machen wollen. Gerade deshalb ist es heute vielleicht besonders wichtig für uns, weil unser Alltag von Christus durchzogen sein muss. Der Werktag, in dem wir leben, soll dem Herrn dienen. Und da fangen wir bei Vers 13 im Kapitel 5 an, im letzten Teil. Leidet jemand unter euch? Das ist alles noch mehr als Krankheit. Eigentlich steht vom Unglück da, befällt dich ein Unglück, dann bete. Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Es ist mir immer ein Trost, dass es nicht unbedingt mit CO2-Ausstoß der Verbrennerauto zusammenhängt. Das ist auch ein Gericht Gottes und das fehlt in diesen Tagen völlig, dass wir vor Gott Buße tun, auch wie früher die Erntebetstunden schon da waren, angesichts der ganz großen Nöte, auch jetzt diese großen Überschwemmungen da in Oldenburg und Niedersachsen. Das war immer so, dass unsere Voreltern das auch wussten, wir sollen den Herrn suchen. Und er ist der, der auch den Wettern gebieten kann. Und er betete abermals, dieser Elia, und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Zunächst zu diesem Abschnitt der Unglückssituation in unserem Leben. Die Krankheit ist ein ganz spezieller Fall, aber dieses Leben ist immer bedroht, seit die Menschheit von Gott abgefallen ist. Haben wir in dieser Welt Leiden und das wird bis zur Wiederkunft Jesus sein. Und das sind oft ganz schreckliche Geschehnisse. Heute sind das so schwere Momente, wenn Handwerker in die Insolvenz getrieben werden, weil irgendeiner nicht pünktlich gezahlt hat und was da so leicht passieren kann. Auch Schwierigkeiten. Wir haben sehr viel Leiden, auch in unserem Beruf, dass es gelingen kann, auch in dem Scheitern. Sie könnten von Durststrecken erzählen bei Ihnen im Beruf. Wir haben es jetzt gerade wieder bei unseren Autobauern erlebt, was ihr da erlebt, dass in anderthalb Jahren, was die erarbeitet haben für den neuen Umweltverbrenner, den Cat7, in einem Tag wieder umgeschmissen wird, weil die Europäische Union ihre Gesetze macht. Und ich habe es bei einem Enkel erlebt, der sagt, alles, was wir geschafft haben, können wir in den Papierkorb schmeißen. Es weiß ja niemand mehr, was morgen gilt. Das ist eine Verzweiflung. Und das ist schwer, wenn man sagt, ich finde in meinem Beruf gar keine Erfüllung mehr, weil die Regierung auch nicht mehr weiß, wo sie hin will und was die morgen gilt. Unglücksfälle in allen Formen, ganz schlimm heute die Verkehrsunfälle, was auch Eltern erleben mit Kindern und der Bete. Das Gebet ist etwas ganz Wunderbares, dass wir, mehr können wir nicht tun, dass wir die Not zu Gott hintragen und dass wir auch Anteil nehmen an dem, was Menschen betroffen hat. Ich habe zweimal in meiner Gemeinde einen plötzlichen Kindstod gehabt, war jedes Mal mitten im Essen und ich bin immer ein Gegner, dass im Pfarramt ein Anrufbeantworter läuft, wenn der daheim ist. Wenn er fort ist, ist gut, dann wird man benachrichtigt. Aber da muss man sofort sich aufmachen und das ist ja immer ganz schlimm, da ist die Straße voll mit Polizeiautos und die Kripo kommt, ob das nicht ein Verbrechen war. Und das war ganz schlimm bei einem gläubigen jungen Ehepaar. Und dass man auch sagt, wir wollen noch beten, bevor die Kripo das Kindlein mitnimmt. Das ist schon furchtbar, aber ist was ganz Starkes. Und der wollte natürlich dabei sein, der Kripo-Mann mit seiner Lederjacke. Und es war aber trotzdem schön, dass wir von Knien gebetet haben. Und das müssen Sie wissen, in der ganzen Ohnmacht angesichts der Not der Welt. Und wir fühlen uns so schwach, dass wir dann sagen, wir können nur beten. Das ist das Größte. Den Herrn aller Herren, den König aller Könige in diese Situation hineinstellen. Und das ist auch wunderbar, wie er dann Trost gibt, wie er hilft, auch die ganzen nächsten Schritte zu gehen. In allen Unglücksfällen, ich habe es ja früher euch mal erzählt, wie wir dort in Seedorf das erlebt haben, wie die Firma Aller, die heute in Oberndorf so proper ist, vor dem Ruin stand, weil die Kreissparkasse die Kredite gekündigt hat. Und in gleicher Zeit wurden die Aufträge weggenommen. Wir sind dort im Büro niedergegangen. Ich war junger Pfarrer. Es ist herrlich. Das Einzige, was wir wissen. Und Gott hat hindurch geholfen. Bei einem Konkurs eines größten Steuerberaters in Stuttgart, der persönlich haftende Gesellschafter einer großen Wohnbaugesellschaft war. Und die war dann, da ging es um Millionen. Und das ist heute der Dr. Ebersbecher, hat es ja noch in seinem Buch alles beschrieben, wie das war. Das war schon vor dem Landgericht der Konkurs und Gott hat ihn herausgeführt. Wir hatten da in WW eine Freizeit mit dem Christusbund, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Und das ist groß, dass Gott einfach auch herausführen kann. Es muss nicht immer eine richtige Lösung geben, aber dass Menschen das auch ertragen können, das Leid, das in unserer Welt so verbreitet ist. Mir geht das immer so, wenn man über einem Ort steht, hat in unserem Aussichtspunkt wieder drüben über Schwäbisch Gmünd, unter jedem Dach ist unvorstellbares Leid. Unvorstellbares Leid. Was ist es heute mit den Alten, die auch nicht mehr wissen, wie es weitergeht und dann oft die Spannungen in der Familie, dann auch die zerbrechenden Ehen und dass man immer das weiß, das Wichtigste ist und ich sage nochmal zuhören und dann mit ihnen beten. Es war interessant, ich habe ja bei den vielen Besuchen, die wir gemacht haben, wir waren ja da direkt beim Olga-Eck in der Innenstadt, diese großen Hochhäuser in der Dannigerstraße und ich kannte ja die Leute nicht und sie waren aber erfreut, dass überhaupt endlich mal jemand kommt von der Kirche. Und dann haben sie das alles erzählt und gesagt, darf ich noch mit ihnen beten? Nie hat es einer abgelehnt. Es war alles ausgetreten und was weiß ich. Die Menschen sind dafür bereit. Ganz schlicht, dürfen wir das jetzt noch Gott sagen? Und dann in einfachen, schlichten Worten das machen. Die Türe ist heute offen. Viele wissen gar nicht mehr, dass man so schlicht seine Not vor Gott ausbreiten kann. Und das ist schon eine Ermutigung. Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Heute ist es ja ein großer Glaubensstreit, welche Lieder man singen soll. Ich möchte da gar nicht eingreifen. Jeder hat seine Präferenzen, dass er sagt, ich bin für die und die Lieder. Was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn einer sagt, das sind alte Lieder. Weil das, was wir überkommen haben von Generationen, ist ja nicht veraltet, sondern ist höchst aktuell und zeitnah. Und wir können das ja auch dann ein wenig ändern, wenn einmal ein altertümliches Wort dazwischen ist. Aber der Psalm 23 ist vielleicht das Aktuellste in unserer heutigen Lage. Und der ist 3000 Jahre alt. Das Alter ist nicht abwertend. Leider ist das für viele junge Leute heute nicht mehr klar. Aber wir finden das ja, wir hatten ja auch hier mal die Psalmen und wissen, wie das herrlich ist in unsere Lage hinein. Es war in den Kirchen, auch in der Reformation, lange umstritten, was man singen soll. Martin Luther war der Einzige, der gesagt hat, man darf auch Instrumente benutzen. Calvin hat das abgelehnt. Er hat da gemeint, er ziehe die Welt ein. Und die reformierten Gemeinden haben ja die Psalmen beibehalten Matthias Jurischen und so weiter, die herrlichen Psalmen am Niederrhein, überall in den reformierten Kirchen, kalvinistischen Kirchen, sind diese Psalmen. Und ich schaue nach jenen Bergen gern, herrliches Lied, zum Psalm 121. Und das müssen wir, die Psalmen sind was Wunderbares. Wenn es dir gut geht, dann sing die herrlichen Lieder und wisse, dass es ein ganz besonderes Geschenk Gottes ist, dass er dir das alles gelingen lässt. Wir erleben das ja in Urlaubstagen, dann auch in Sommertagen, wenn wir uns freuen, dass wir die Psalmen singen. Und bei den Hugenotten war es ja ganz toll. Die Geschichte der Hugenotten war eine Geschichte des Psalmensingens. Man hat gesagt, sogar im Schloss von Versailles wurden die Psalmen gesungen. Bei denen, die nachher die Hugenotten umgebracht haben. So ist das ins Volk eingegangen. Und die haben auf dem Scheiterhaufen noch die Psalmen gesungen, bis die Henker dazu übergingen, ihren Opfern vorher die Zunge rauszureißen. Weil das so ungeheuer eindrucksvoll war, wie die in den Flammen noch ihre Psalmen sangen. Man muss sehen, man muss es nur einmal wieder betrachten, wie das eine große Kraft hat in den Psalmen, auch in den biblischen Zeugnissen. Und das Singen hat eine ganz besondere Kraft. Warum? Ich weiß auch nicht, weil es kommt jetzt von der Atmung her. Nein, es ist auch der Inhalt, weil man es ja viel leichter zusammenkriegt. Und deshalb ist es unverantwortlich, dass wir unseren Kindern nichts mehr auswendig lernen lassen. Denn in diesen schweren Stunden, wenn du auf der Intensivstation liegst, wenn du nichts mehr lesen kannst, herrlich, wenn das noch kommt, auch wenn du eine große Operation hast und nur eine örtliche Betäubung, wenn dir währenddessen dir die Augen zugedeckt sind, du beten kannst und die Psalmen singen kannst. Und da merken sie auf einmal, welch eine Kraft die entfalten. Und da möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Die Psalmenauslegungen sind ohne Ende. Und jetzt kommt das mit der Krankheit. Wir haben in unserer modernen Zeit die Krankheit zu einem Problem der Wissenschaften gemacht und vergessen, dass unsere Alten immer gesagt haben, die Krankheit ist ein Reden Gottes mit dir und deiner Seele. Die Krankheiten sind ja da von den ersten Kindertagen an. Wie liegen wir schon da unter dieser Sorge, wenn die Kinder so schwer Fieber haben, wenn sie krank sind? Das ist bei den Missionarsfamilien schrecklich mit der Malaria, so Kinder mit 1 und 2 Jahren in ihrem Bettchen drin. Und dass wir das, sein Reden Gottes mit uns, dann bei den Kindern, mit den Eltern auch noch, und das ist ganz besonders wichtig, dass wir den Zusammenhang verstehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das sehen. Ich freue mich auch, dass es Gläubige, dann Schwestern und Brüder gibt, die in der nicht in der laufenden Medizin, sondern auch entdecken die Zusammenhänge mit der Schöpfung Gottes. Ter Stegen hat ja gesagt, Gott hat für jede Krankheit ein Kräutlein wachsen lassen. Ter Stegen hat sehr viel auch mit Medizin gemacht. Das war ja schon bei Rist so. Auf, ihr Christen alle in Hamburg-Wedel. Der hat ganz viel auch der psychischen Krankheiten sich angenommen. Das sind ja Dinge, wo die auch nicht sehr viel weiter sind. Ich habe das erlebt auch, wie Professoren gesagt haben, für uns ist das alles rätselhaft, was bei den Depressiven abläuft. Und sie haben gesagt, eigentlich sind wir ein Dr. Eisenbart, wenn wir da mit Elektroschock kommen und so weiter. Da kann genauso mit dem Holzhammer kommen. Und das ist so, dass wir wissen, da hat Gott sich auch uns etwas geschenkt. Nicht, dass wir überheblich sind über Ärzte, wir sind ja dankbar, aber dass wir wissen, es gibt eine Grenze, wo auch die Medizin machtlos ist. Und ich war dankbar, wie ich als junger Vikar in Tuttlingen war, da war ein katholischer Chefarzt, der hat immer zu mir gesagt, jetzt sind Sie dran. Jetzt sind wir zu Ende. Und das ist auch gut, dass wir nicht meinen, wir müssen es bis zum Letzten treiben mit der medizinischen Behandlung. Es ist ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt gar keine Hilfe mehr, sondern eine Schikane für die Sterbenden, wenn sie noch mal einer Kur unterzogen werden. Aber wir wissen, dass eine gottlose Welt das nicht rechnen kann, dass wir einen Ewigkeitsbezug haben. Und deshalb bin ich dankbar für die gläubigen Heilpraktiker, die ist auch unser Michaela, die macht ja einen herrlichen Dienst. Ich könnte hier nicht vorne stehen, wenn sie nicht in vielen heftigen Schmerzen auch mich und meine Frau wieder zurechtgebracht hat. Osteopathie war mit einem übertretenen Knie in Wien bei einer Kreuzfahrt und der Chefarzt dort hat gebrüllt wie ein Stier. Die gehören alle eingesperrt, alle eingesperrt. Das ist der Gangenler, alle gehören eingesperrt. Weil er so seine Schulmedizin hatte. Und das ist ein Unfug, das ist ein ungläubiger Mann, wie der Techniker, der meint, er könne mit seinem Schraubenschlüssel alles lösen. Wir wissen, dass das ein Wirken Gottes ist. Wir sind dankbar, dass die Ärzte uns gegeben sind. Und die Afrikaner haben, wenn wir sie gefragt haben, ja, bei Gott, ihr erlebt so viel Wunder im Leiblichen und wir nicht. Und dann sagen, aber ihr habt doch die Doktors. Schau, was Gabe Gottes. Das wissen wir, aber wir wissen, dass auch Gott Wunder tut. Da, wo die Grenze der Medizin erreicht ist, wir wollen das alles haben. Wir haben eine große Ablehnung von allem, was in die spiritistischen Dinge hineingeht. Das liegt ganz nah dabei und da müssen wir sehr aufpassen. Da dürfen Sie sich ja immer vorher informieren. Es gibt auch teuflische Dinge, dass der Teufel große Wunder tun kann und da wollen wir nichts damit zu tun haben. Das müssen gläubige Leute sein, die auch die Grenze kennen. Und es geht vor allem darum, dass in der Krankheit auch das Gebet das Wichtigste ist. Ich möchte Ihnen den Rat geben, kurze Besuche zu machen, nichts mitzubringen. Man kann ja nichts brauchen. Man braucht auch keine Kekse und keine Blumen. Im Krankenzimmer ist das alles eine Belastung für die Pflegerinnen. Aber was brauchen, bringen Sie ein Gotteswort mit und dann beten Sie mit den Kranken. Fragen Sie, darf ich mit dir beten? Ein kurzes Gebet. Aber oft sind die Kranken zu schwach. Und darum ist es ganz wichtig, zu mir haben oft Gemeindeglieder gesagt, welches Wort soll ich sagen? Das ist bei mir oft, wenn ich die Treppe hochlaufe, noch wenn ich an einem Bett stehe, mir nicht klar, es gibt so viele schöne Wörter, aber der Geist Gottes wird uns leiten, dass wir in dem Moment sagen, ich habe dir ein Wort mitgebracht, ein Liedvers mitgebracht, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Auch gerade die bekannten Paul-Gerhardt-Verse sind eine ganz große Hilfe und sie hören das dann auch von den Kranken, was das für ein Geschenk ist. Auch Leute, von denen sie wissen, die keine Ahnung, ob die überhaupt im Glauben stehen, da bricht etwas auf, was diese Leute schon in ihrer Jugend oft erlebt haben. Und irgendwo hatte jeder noch eine gläubige Großmutter. Und das ist wunderbar, dass es dann in diesen schweren Krankheiten nochmal zum Vorschein kommt. Auch das herrliche Lied in des Hirten armen Schoß, weil ich Jesus Schäflein bin. Das war der große Theologe Karl Barth, der am Ende seines Lebens von einer Frauengruppe besucht wurde. Und die haben gesagt, ob er seine große Theologie auch mit wie viel 14 Rosenfolianten in einem Satz sagen könnte. Da sagt er, ja natürlich, weil ich Jesus Schäflein bin. Und das ist kein Kinderlied, dumm, dass wir es nicht mehr singen, aber in den schwierigen Situationen hat es eine ganz große Kraft und überhaupt all die herrlichen Lieder, die uns dann wieder bewusst werden. Aber das Gebet ist in der Krankenzeit ganz wichtig, und vor allem, dass ich weiß, dass sie nicht dunkle Mächte, allein die Krankheit hat ja eine große Finsternis auch mit sich, wie sie die Ausweglosigkeit macht, hat mich auch sehr erschüttert, wie gläubige Leute auch in diesen Sterbetagen, auch Konrad Eisler sagte, verlangt jetzt, dass immer das Licht anbleiben soll bei Nacht. Es ist so unheimlich, wenn es dunkel wird und dann kommen die Ängste. Auch bei ganz treuen Bibelchristen. Wir wissen, dass wir der Macht der Finsternis auch ausgeliefert sind. Auch Jesus hat ja gebankt im Garten Gethsemane. Und das ist ganz wichtig, dass wir Lieder haben. Herrlich, wenn man dann eine CD auflegen kann und einfach diese Paul-Gerhardt-Lieder hat. Die ganz wunderbaren auch Heilslieder, die wir haben, die uns eine große Hilfe bedeuten. Und hier ist entscheidend die Initiative, um die es jetzt geht, beim Gebet über den Kranken, von denen ja dann viele Theologen und Christen sagen, das war früher so und das ist für uns heute nicht mehr. Die Initiative muss vom Kranken ausgehen. Wir brauchen das nicht nachtragen, aber ein Kranker muss selber sagen, ich wäre ganz froh, wenn mit mir gebetet würde. Ganz bewusst, dass er, der Herr, jetzt auch die Weichen stellen soll, wie er das will. Sie brauchen sich nicht sorgen, ob das Älteste sind, das gemeint gläubige Leute, sage ich immer wieder. Aber bei Ältesten ist auch recht. Und dann, Sie sollen über ihm beten. Auch da brauchen Sie sich nicht Sorge machen, denn das war früher so, dass es eben eine Matratze auf dem Boden war. Da waren ja die Betten nicht hoch, deshalb war natürlich immer der, der über dem Kranken stand, stand über ihm. Nein, das ist ganz wunderbar, wenn wir über Kranken beten. Und auch hier denke ich immer wieder an Situationen, wo liebe Leute das gewünscht haben. Ein junger Posaunenbläser Former Mann, gerade jung verheiratet, das Kind war dreiviertel Jahr alt, im Bürgerhospital. Und er wollte, dass Friedrich Hensler und ich mit ihm beten sollten. Und ich war da dankbar, dass der Friedrich Hensler gesagt hat, aber vorher muss ich wissen, wir können Gott nicht zwingen. Das ist immer gut, wenn wir das sagen. Es geht nicht darum, es heißt nicht, er wird gesund werden, sondern es heißt, es wird besser mit ihm werden. Weil das schon genügt, wenn ich den Himmel offen sehe. Und das war auch bei ihm so, der hat nicht lang noch danach gelebt, aber es war sehr schwer. Das Kind ist auf dem Boden rumgekrabbelt und die junge Frau. Und das war gerade der Posaunentag. Ulm, Gloria und der junge Bläser im Bett. Aber herrlich, wenn man dann beten kann mit gläubigen Leuten, da dürfen auch mehr kommen, das ist schön, dass man einfach sagt, wir machen das einmal, sie dürfen es auch anbieten. Es ist eine Frage immer wieder aufgebrochen, das Salben mit Öl, viele legen Wert darauf, dass man salbt mit Öl, aber sie dürfen wissen, es war damals halt ein Medikament. Und dass das Medikament nicht deshalb abgesetzt werden braucht. Wir beten. War schön, wo meine Frau die schwierigen Spritzen bekommen hat, die so viele Nebenwirkungen hatten, vor jeder Spritze gebetet habe. Der Herr muss auch die Arznei segnen, und sonst hat das gar keinen Wert. Aber es heißt, es wird besser mit ihm werden. Und das hat eine Wirkung, auch dass ein Mensch Ja sagen kann, zum Abschied nehmen. Auf jeden Fall, wir dürfen an den Krankenstuben ein Stück Gottesdienst machen. Das ist sowieso für die Kranken sehr schwierig. Sie wissen das bei den vielen Alten, die nicht mehr teilnehmen können. Die leiden ja ganz arg darunter. Und darum ist es schön, wenn man das in ihrem Bett macht. Und das ist das Singen auch was ganz Wunderbares. Singen, auch erst recht in der Osterzeit, Adventszeit. Aber all die Lieder haben ja eine Kraft. Und ich sage nur mal, erst schön, die alte Generation hat es noch auswendig gelernt. Da haben all die Lieder, befiehl du deine Wege und so, noch eine große Bedeutung. Das ist schwieriger heute, was soll man denn singen, wenn einer gar kein Lied mehr kennt. Aber ich hoffe, dass das doch noch bleibt. Und machen Sie es mit Ihren Kindern und Enkeln so, dass Sie Prämien aussetzen, wenn Sie ein Lied auswendig lernen. Die Kinder werden später in ihrem Leben dankbar sein. Wir müssen das eben im häuslichen Umfeld wieder machen, dass wir sagen, die Lieder musst du auswendig lernen. Und Kinder lernen ja sehr leicht auswendig. Und bei uns geht es ab einem gewissen Alter eben nimmer. Und das ist dann schön, wenn man diese Lieder dann wirklich intus hat und von Herzen dann auch mitsingen kann. Und auch in den großen Krankenzeiten ist das so. Und es ist immer noch groß, dass wir immer noch in die Intensivstationen dürfen, abgesehen von Corona, aber das ist etwas ganz Großes und besonders schön, wenn auch wie in den kirchlichen Krankenhäusern noch gläubige Leute sind, die sich auch freuen, wenn man in der Nacht noch kommt bei sterbenden Menschen. Seien Sie nicht erschrocken, es ist ganz gut, es fällt einem jedes Mal schwer, wenn man seine eigene Sterblichkeit erlebt. Aber ein ganz großer Dienst, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Die Ältesten mit ihm beten, ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Kurz, knapp, weil die Kranken nicht viel vertragen. Nicht die Länge macht es aus, sondern die Eindeutigkeit. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Es ist ganz wunderbar, wie man das erlebt, wie plötzlich sterbende Menschen, auch junge Menschen, plötzlich Ja sagen können zu dem, was für sie da war. Ich habe es Ihnen sicher mal erzählt und in einem Büchlein beschrieben, wie das auch ein Geschenk war, dass meine erste Krankenbesuchszeit in Tuttlingen im Krankenhaus war. Ich durfte ja keine Besuche machen, weil der Dekan sagte, das sieht blöd aus. Wir machen keine Besuche und dann kommt der Vikar und macht Besuche. Jetzt gehen Sie halt ins Krankenhaus. Und da war der erste Besuch dieser Ernst Haller im Streit mit seinem Vater, mit dem Moped gegen die alten Begrenzungs- und die Granitsteine gefahren, wo beide Nieren abgequetscht waren. Und die Liebenzeller Schwester, die damals dort waren, sagt, er muss sterben. Und ich war natürlich auch als junger Kerl, sag, ja, das muss man halt sprechen, Wahrheit im Krankenbett, man darf nicht rumlügen. Und habe erst gemerkt, was ich diesem jungen Mann mit 18 Jahren gesagt habe. Du musst sterben wahrscheinlich. Ich dachte, ich bin ungeeignet für den Dienst und kam dann am Nachmittag, bin ich nochmal hin. Ich dachte, der Portier lässt mich unten gar nicht mehr rein. Sind Sie wahnsinnig? Der Arzt sagt, Sie können deinem Kranken das nicht sagen. Und ich komme zu ihm wieder rein, hoch, über 40 Fieber. Sagt er, und dann, da wartet Jesus auf dich. War ganz herrlich, der in der Nacht vor dem Sterben die Lieder ausgesucht hat. Jesus Christus herrscht als König und sollte ich meinem Gott nicht singen. Und er war Posaunenbläser Und die Liebenzeller Schwester habe ich erst jetzt getroffen, die war im Ruhestand irgendwo bei einer Freizeit in Liebenzell im Mundbachtal. Hat sie gesagt, sie hat es in ihrem ganzen Leben nie mehr erlebt. Es schenkt Gott. Es war vielleicht ein besonderes Geschenk für mich, das auch zu erleben, wie er stärker ist, auch einem jungen Menschen den Frieden gibt und der das noch in der Nachtschwester dann beauftragt, was an seiner Beerdigung gesungen werden soll. Dass er Ja sagen konnte auch zu diesem Weg. Und das sind Dinge, die wir nicht verstehen, der Offenbarung Gottes. Für mich war das natürlich entscheidend wichtig und er hat es sicher auch der Herr geschenkt, dass Sie das wissen sollen, dass er mächtig ist, durch sein Wort zu erbauen, auch in den schwersten Krankheitssituationen. Wir brauchen sonst nichts erklären. Sie brauchen auch nicht endlos mitreden. Es ist ja immer wieder bei den Krankenbesuchen, dass die Kranken dann erzählen, was alles falsch gelaufen ist. Und jeder Kranke erzählt ja gern, wie lange er das so macht. Das sind oft stundenlange Gespräche. Ich breche dann immer gern ab und sage, jetzt wollen wir das alles Jesus sagen. Und ich möchte noch ein Wort Ihnen sagen. Aber wir brauchen nicht die ganze Geschichte anhören. Kranke sind oft ärgerlich, wenn ihnen auch eine Fehlbehandlung zuteil wurde. Es kommt ja schon vor, dass die gesunden Organe rausoperiert wurden und die Kranken noch drin blieben. Oder glücklicherweise hat mir einer erzählt, dass man es gerade noch gemerkt hat, wollten sie den Fuß amputieren und der war es gar nicht, da fanden sie das Merkmal nicht. Ich möchte jetzt nicht gegen Ärzte reden, aber es gibt viel Kurioses. Wir brauchen das alles nicht hören, die Geschichte, sondern wir wollen sagen, wir wissen, dass dein Leben in der Hand Gottes steht. Und das reicht. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das Entscheidende bei diesem Gebet über den Kranken ist, dass auch eine Beichte stattfinden kann. Das ist oft so, dass viele Leute gar nicht sterben können, weil sie noch Lasten haben. Und jeder hat ja in seinem Leben auch Spannungsverhältnisse und das oft bis im Geschwisterkreis, das sind noch Probleme von Erbe, die nicht bereinigt wurden. Und das ist ganz wichtig, das bewegt dich noch etwas. Das ist natürlich am besten, wenn das unter vier Augen geschieht und dass wir einem die volle Vergebung in Jesus zusprechen, der das bereut und das für Jesus noch in Ordnung bringen will. Das gehört zum Gebet mit den Kranken mit dazu. Die Sünden, das sind einfach, was uns im Leben belastet. Wir haben ja viele Belastungen, die wir mit uns tragen. Und deshalb ist es herrlich, wenn wir auch da uns immer bewusst sein, dass irgendwo das möglich sein sollte, dass man das noch ablegen kann. Viele Menschen sind da gebunden an die unbereinigten Dinge ihres Lebens und dann können sie sich auch nicht in die Hand Gottes fallen lassen. Darum ist wichtig, es steht kein Wort da, dass man Gott zwingen kann zur Gesundung von einem Kranken. Aber es wird besser werden, wie das Gott macht, das ist seine Sache, aber es ist wunderbar. In Afrika machen sie ganz viele Gottesdienste nur für die Kranken. Das ist ein erschütternder Anblick, wie so eine Kirche dann ganz voll ist, mit Geisteskranken, mit humpelnden Leuten und dann wird über ihnen gebetet. Die machen das sehr viel mehr. Es ist gerade ein YouTube-Video von Alexander Seibel drin, wo er sagt, bei Bonke ist auch viel anders gewesen. Das ist eine besondere Gabe von Alexander Seibel, das aufzudecken. Ich höre das überall aus Afrika, dass dann die Leute ihre Stöcke weggeworfen haben und am nächsten Tag wollten sie im Hospital wieder ihre Stöcke haben. Wir wissen, dass da auch in christlichen Kreisen manche Schindluder getrieben wird mit angeblichen Heilungen und Vermehrungen. Das wissen wir, dass das ganz schwierig ist. Aber das wollen wir Gott überlassen und das soll da sein, wie das geht. Aber das ist hier in Jakobus 5 nicht behauptet, dass jede Krankheit durch den Glauben geheilt werden kann. Das ist auch nicht die Realität unseres Lebens. Das Leiden ist ein ganz wunderbares, reifes Zeugnis unseres Glaubens. Leider haben wir wenig Lieder, überhaupt nichts in unseren Gesangbüchern. Wir hatten ein Lied in unserem Gesangbuch drin, und wir haben es beschrieben im Kummer, Sie vom Herzen singen, in diesem Buch, das Karl Friedrich Hartmann, Sie können sich mal mit 2 T hat er sich geschrieben, und er war unter jenem Herzog Württembergs, der die Solitude gebaut hat, an die Solitude-Kapelle berufen worden. Als junger Mann war der Herzog begeistert von diesem tollen Solitude. Karl Friedrich Hartmann hat später, weil er sich überworfen hat mit dem Hof, sein kirchliches Dekanatsamt in Laufen aufgegeben. Und er hat das einzige Lied übers Leiden geschrieben, der Krankheit. Und Dietz Felbinger hat das in einem Frankenscheid hat ein Büchlein drüber geschrieben und sagt, das ist das einzige Lied, das dir in diesen schrecklichen Stunden des Herzinfarktes Trost gibt. Endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold. Dass diese Drangsal der Krankheit dich zu Jesus führt. Und das ist ganz wunderbar, wie das durchgeht, dass das unser Leben gründlich macht, dass wir viel aufarbeiten. Und das ist ganz wie das Lied, sollten Sie kennen und auch in den Krankenzeiten benutzen, auch mit anderen drüber reden. Karl Friedrich Hartmann mit den zwei T's, endlich bricht der heiße Tiegel. Das kriegen Sie natürlich immer, wenn solche Lieder neben dem Gesangbuch stehen, im Internet. Glücklicherweise finden Sie die fast unbekanntesten Lieder im Internet und dann kann man auch den Text dort sich ausdrucken. Herrlich, endlich bricht der heiße Tiegel, also wo das Gold bewährt wird und von den Schlacken befreit wird. Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen, ein Geschehen Gottes, ein Handeln mit unserer Seele und das kommt vom Herrn. Es kommt immer unerwartet. Immer unerwartet. Und wir können auch gar nicht damit rechnen, aber wir wissen in diesem neuen Jahr, dass manches in unserem Leben kommen kann. Wir wollen uns rüsten und auch in der Gemeinschaft der Gemeinde das mittragen. Und vor allem das Anteilnehmen ist wichtig. Bekennt heil zueinander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernst ist. Ich habe immer wieder beobachtet, dass viele Leute erwarten, eine besondere Handlung und meinen, das sei auch eine besondere Gabe. Das kann ja sein, dass Menschen eine besondere Gabe haben. Das war ja bei den Zellers da in der Schweiz damals so, in Männedorf und so weiter, die eine besondere Gabe hatten, auch der Heilung. Wir wissen es auch ja, in Ostdeutschland. Und wir kennen ja die Geschichten. Aber das Entscheidende, wo der Jakobus Wert drauf legt, ist das Gebet. Und etwas Größeres als das Gebet gibt es gar nicht, dass ich Gott die Sachen sagen kann. Und sie brauchen auch nicht unruhig sein, ob noch mehr geschehen soll. Das Gebet ist das Größte, was erhört wird. Und sie haben die Erhörung des Gebetes ja so oft erlebt, in einer wunderbaren Weise. Vater, dass Beate dabei sein kann, ich habe nicht gedacht, dass sie das Jahr 23 erlebt. Und wir erleben das große Wunder Gottes. Auch in den Schrecken unseres Lebens. Und wir können nur danken und sagen, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete, dass es nicht regnet, und es regnete nicht auf Erden. 3 Jahre und 6 Monate. Gott hört Gebet. Und jetzt haben wir ein ganz wunderbares Thema, dass wir dieses Gebet praktizieren dürfen, auch für andere beten. Und das ist das Allerschönste, dass nicht irgendwelche unheimlichen Krankheitsmächte hier würden, sondern dass Gottes Zulassung es ist, dass er sagt, das hilft und das wird zum Segen. Das ist immer so und Sie wissen auch davon, wie eine Krankheit, besonders die schweren Krankheiten, bei jedem von Ihnen eine ganz große Wende in Ihrer Lebensführung bedeutet haben. Ich habe das oft erlebt, das kann man sogar bei den geschichtlichen Personen auch nochmal sagen, die schweren Krankheitsfälle, wo Menschen am Rand des Todes standen, sie kommen ganz anders zurück, wenn sie wirklich ein Ohr haben für das Reden Gottes. Und deshalb ist das wunderbar, dass das Gebet so viel wirkt. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten, die letzten 2 Verse. Er leitet es ja immer ein mit den lieben Brüdern, außer bei den Reichen, aber bei den Brüdern redet er immer zur Gemeinde. Und da sagt er, legt er ihnen noch etwas ans Herz, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit. Das ist leider bei uns immer die Gefahr, dass wir abirren von der Wahrheit. Und das ist, wir versteigen uns gerne in unsere Fantastereien, wir sind anfällig für Sonderlehren. Und das ist auch eine Not in der Christenheit, dass viele liebe Freunde, die ja den Heiland kennengelernt haben, sich bekehrt haben, dann plötzlich irgendeinem Rattenfinger aufsitzen und seinen abstrusen Ideen. Jesus hat das gesagt, dass in der Endzeit die Verführung zunimmt. Das Verführer ist gemeint, er wird in die falsche Richtung gesandt. Und das ist so schlimm, da kann man gar nichts machen, man leidet darunter. Und da verliert man auch Freunde, das ist schwer. Aber es steht da, wenn dir das gelingt, einen, der abgeirrt ist, wieder zurück zur Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes. Einfach, die Jesusworte. Wir brauchen gar nicht mehr, da gibt es auch keinen Zusatz, den wir brauchen. Wenn einer abirren würde, ganz arg schwer, ich kann nur mit Liebe das tun. Ich kann nur warten und beten, ob er wieder zurückkommt, ob er wieder zurückfindet. Es ist eigentlich tragisch, dass wir doch so viele Freunde hatten, die irgendwelchen abstrusen Ideen anhangen. Das sind Theorien, Ideologien, gibt es fromme Ideologien, was alles Leute glauben, Endzeitvisionen und alles. Und wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Dein Wort ist die Wahrheit. Und auch da wollen wir in der ganz schlichten Weise wissen, da brauche ich keinen Hintersinn suchen, sondern das ist wichtig, dass ich in den Fußstapfen von Jesus bleibe. Das war schon in der Urchristenheit so. Die haben ja damals diese ganz große Welle gehabt, wo das Alte Testament abgelehnt wurde, wo sie dann auch die Theorien gehabt haben, Jesus sei gar kein Gottessohn gewesen. Das ist ganz furchtbar. Und wir leben auch in einer Zeit, wo in der Christenheit ganz viele Theorien neben der Bibel nochmal kommen. Nein, wir wollen beim Wort der Bibel bleiben. Und kein einziges Schritt daneben brauchen wir. Was uns im Wort gesagt ist und was uns Jesus nicht dringlich gemacht hat, das brauchen uns auch Menschen nicht wichtig machen. Es gibt auch keine Sitten. Es gibt auch ganz besonders in der Esoterik, da will ich absolut nichts damit zu tun haben. Da gibt es sehr viel, die sich sehr beschäftigen, auch im Krankenhaus, aber bitte lassen Sie die Finger davon. Weil schon Gott im Alten Testament gesagt hat, dass wer mit den Zauberpriestern, mit den Wahrsagern handelt, dass der ausgelöscht wird aus dem Lebensbuch. Und ich will nicht, dass mein Name aus dem Lebensbuch ausgelöscht wird. Und darum lasse ich die Finger davon. Es ist ganz erschütternd, was es heute gibt. Wir haben noch in meiner Jugend noch erlebt, den Bruno Gröning. Da sind ja die schon morgens um 5 vor seiner Wohnung gesessen, Tausende. Und wie viel da Heilung erfahren haben, das sind dämonische Kräfte. Und damit will ich nichts zu tun haben. Was nicht im Namen Jesu kommt, kann dir nicht helfen. Und was ist noch furchtbarer, wenn du nachher von dunklen Mächten besetzt bist? Das wissen unsere Freunde in Afrika und Asien, wo das ganze Leben, aber auch bei den Indianern, von den Zaubermächten besessen ist. Eine unheimliche Welt der schwarzen Magie. Und was da ist und was sie da auch erleben, es wird einem unheimlich. Und deshalb lassen wir die Finger da. Da hat uns Jesus befreit, er hat uns den Weg zum Vater gewiesen. Und wir wollen nicht streiten, aber wir wollen da einfach sagen, ich will damit nichts zu tun haben, Punktum. Und dann kommt immer, du musst das einmal erleben. Nein, das musst du nicht erleben. Ich muss nicht jede Pfütze dieser Welt durchlaufen. Und da muss ich einfach sagen, nein, ich will es gar nicht erleben. Denn sie sind selber nie davon gefeit, von solchen Versammlungen, wo dann auch das gemacht wird. Unsere jungen Leute haben ja oft auch schon in satanistischen Sitzungen, in satanischer Musik teilgenommen. Nein, da darf man nicht teilnehmen, weil man davon besetzt wird. Und das ist eine Realität, was auch Jesus gesagt hat, wir wollen mit den finsteren Mächten nichts zu tun haben. Wir bleiben da. Da soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg. Der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Das ist wunderbar, dass du mit deiner Liebe und mit deinem Begleiten, auch der treuen Freundin, deiner Fürbitte, ganz viel bewirken kannst. Und wir leiden oft darunter, dass wir viele nicht überzeugen können. Das ist auch immer wieder dann schwer, wenn sie nicht mehr erreichbar sind und auch nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, dann hast du auch keine Verantwortung mehr. Du darfst für sie beten, aber es ist in den letzten Tagen, das hat ja Jesus sehr klar in seinen Endzeitreden gesagt, dass die Verführung unheimlich zunimmt. Und das werden wir erleben, sicher auch, was alles noch an unheimlichen Lehren kommt. Und dann heißt es immer, du musst das einmal auch noch erleben. Nein, muss es nicht. Ich muss es nicht. Ich will das nicht, weil Jesus das nicht will. Ich gehe seinen Weg und ich stehe im Licht und ich brauche nicht dies alles noch erleben. Das ist eindeutig und so haben wir die verschiedenen Dinge noch. Die Krankheit ist sicher die schlimmste Herausforderung unseres Lebens und sie wird uns immer begleiten. Es gibt gar keinen Menschen, der ganz gesund ist. Deshalb ist das immer so, als ob eine totale Heilung gibt. Schon junge Leute haben dann ihre Presten und ihre Belastungen, oft schon Schmerzen, mehr oder weniger schon Kinder, das wissen ja die Kinderärzte schon, was alles man schon tragen muss und mitkriegt vom Leben. Und wie ich dann mit 9 Jahren im Stuttgarter Olga-Hospital lag, war mit mir im Zimmer ein Michael von Albrecht, der Vater war Professor an der Stuttgarter Musikhochschule, er war das einzige Kind seiner Eltern. Der ist ein ganz großer Mann geworden, lebt heute noch in Heidelberg mit über 90 Jahren, ist einer der weltbesten Kenner der griechischen Philologie, auch der Indologie, ein ganz großer Fachmann, ist immer wieder in Amerika, in den großen Universitäten, hält Vorträge. Aber es ist interessant, er hinkt heute noch. Und der Lager, damals hat man beim Oberschenkelhalsbruch nicht viel machen können. Beim Schlittenfahren im Bismarckturm ist das passiert. Und ich habe mir gedacht, welch ein Glück ist das, dass mein Bein wieder so verheilt ist. Ich habe damals schon gemeint, wie das nach dem Gips rauskam, da gibt es keine Hoffnung mehr. Herrlich, was der Herr schon an Wundern an uns getan hat. Und da haben wir immer im Olgele gesungen. Ich war damals 9 Jahre alt, und er war vielleicht 12, der Michael von Albrecht, weil der Vater schon Musikprofessor war. Und immer, wir haben da die ganzen Lieder kennengelernt. Und ich weiß, wie das ein Geschenk war für mein Leben, diese Zeit, das zu erleben. Ich war immer in Mankow, mir hat da die 3. Klasse der Volksschule sehr gefehlt, in vielen Dingen, was man da lernt. Aber das war die schönste Zeit, und die Schwestern haben damals immer, es waren Diakonissen, die Türen aufgemacht, dass man das hört, was wir mit unseren Kinderstimmen gesungen haben. Singen Sie auch mit den Kindern, weil diese Lieder, für mich ist das alles, hat sich auch schon in jungen Jahren das erschlossen, besonders die Paul-Gerhardt-Lieder, Wach auf, mein Herz, und singe, und was alles war, die goldene Sonne, wie das ist. Und dann gerade in der Krankheit, dass man den Blick hat in Gottes neue Welt und diesen Frieden Gottes hat. Und da haben Sie eine ganz wichtige Aufgabe, und das ist ein ganz großer Dienst, auch schon durchs Telefon, die Einsamen zu grüßen und ihnen mit einem Wort zuzusprechen. Das ist immer so, dass die oft später, wenn sie es einem sagen, du weißt gar nicht, was mir das damals bedeutet hat. Auch wenn sie Trauerbriefe schreiben, einfach nicht viel drumherum reden, sondern einfach, ich will ihnen ein Wort zurufen. Und das ist das Licht, das leuchtet in der dunklen Nacht. Wir wollen noch beten. Wir danken dir, dass Jakobus uns so praktisch das zeigt, wie wir das alles bewältigen können, auch die dunklen Dinge in unserem Leben. Und ich möchte jetzt auch bitten für jeden von uns mit seinen Krankheiten, dass du uns das zur Reife werden lässt, dass wir mehr dich suchen und dass wir über den Krankheiten beten dürfen und dass wir auch Anteil nehmen dürfen an den anderen und dass es da in unserem Leben zwischen der Seele und dem Leib einen großen Zusammenhang gibt, dass das wieder gelöst werden muss vor dir und mit dir. Du hast diesen Leib geschaffen, auch in aller Schwachheit, auch in aller Anfälligkeit. Ganz herzlichen Dank, dass du uns so gemacht hast. Und wir wollen deine Wunder erleben. Jeder Atemzug ist ein Wunder. Jeder Morgen, wo wir noch unsere Sinnen gebrauchen können, unsere Hände, Füße, Zunge bewegen können. Welch ein Wunder deiner Liebe, dass du uns die Gaben erhältst, auch noch im hohen Alter. Das ist dein Geschenk, nichts von Verdienst, dass wir das hätten gemacht, weil wir so toll gelebt hätten. Nein, das ist dein Geschenk. Ganz herzlichen Dank. Und Herr, du weißt auch, was in unserem Leben in Unordnung liegt, wo wir mit dir im Streite liegen. Heile das zuerst, dass wir innerlich ganz gesund werden. Und lass das auch die Kranken erleben, auch wenn das Leib nicht mehr gesund wird. Dass wir innerlich heil werden und den Frieden mit dir wiederfinden. Ganz herzlichen Dank für diese Tage. Ganz herzlichen Dank auch, was du durch die Arbeit hatten, die Vorbereitung gewirkt hast. Danke für die Mitarbeiter des Hauses. Wir bitten dich jetzt aber ganz besonders für die Ulrike, dass du sie in deinen Armen hältst und zur Herrlichkeit führst, aber auch für die lieben Papst in St. Georgen, die immer hier dabei waren, dass du ihnen den Frieden gibst, dass du sie hineinnimmst in deine Nähe, in deine Gegenwart, auch wenn der Leib von so großen Belastungen und Schmerzen auch geplagt ist, dass du einen Frieden gibst, der höher ist als alle Vernunft. Darum bitten wir dich, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir. Amen.